Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Aus dem Lukasevangelium im Kapitel 12 stammt der Wochenspruch, der uns durch diesen Tag und die neue Woche begleiten soll. Jesus sagt: Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Amen. Bitte nehmt Platz, wir singen miteinander das Lied Die güldene Sonne voll Freud und Wonne. Und in diesem Lied kommt in der dritten Strophe so ein bisschen schon eine Antwort auf den Wochenspruch vor. Alles sei Gotte zum Opfer gesetzt, steht da. Die besten Güter sind unsere Gemüter. Dankbare Lieder sind Weihrauch und Widder, an welchen Gott sich am meisten ergötzt. Wir sind in der Zeit der Gemeinschaft und ich möchte die Geburtstage der kommenden Woche ansagen. Diejenigen Geburtstage, die zur Bekanntgabe freigegeben sind, sind am Mittwoch Henrike Brunzen und am Samstag Irmgard Dittchen. Euch und den anderen Geburtstagskindern gratulieren wir herzlich und wünschen euch Gottes Segen, wünschen euch, dass Gott euch durch das neue Lebensjahr begleitet und leitet. Ich möchte einen Gruß von Magdalene Horst weitergeben. Zurzeit geht es ihr nicht so besonders gut. Sie hat in der kommenden Woche dann einen neuen Chemotherapiekurs und es ist gut, wenn wir weiter an sie denken und für sie beten. Das gilt auch besonders für Bruno Barth. Bruno Barth ist jetzt in Vollzeitpflege im Adewacht. Er ist sehr schwach. Und an ihn und an Helga Barth wollen wir auch ganz besonders denken und an alle unsere anderen Kranken in der Gemeinde. Gibt es vielleicht weitere Grüße, die ihr weitergeben möchtet oder persönliche Erfahrungen, die ihr mitteilen möchtet? dann ist jetzt die Zeit für die Kinder.
Vor 4 Wochen hatten wir das letzte Mal Kindergottesdienst und heute geht es weiter. Vor 4 Wochen haben wir überlegt, wie das ist, wenn man aufbricht, und haben die Geschichte von den Jüngern gehört, die von Jesus losgeschickt werden und nicht so viel Urlaubsgepäck mitnehmen sollen. Ich habe auch wieder den Faden dabei. Am Anfang der Urlaubszeit, der Ferienzeit, war da noch gar nichts. Aber wir haben uns gefreut auf den Urlaub und auf die Ferienzeit. Da war ein Lächeln auf unserem Gesicht. Manche von uns haben in der Urlaubszeit ganz viel in der Natur erlebt. Die haben Blumen gesehen und Bäume und sich daran gefreut. Manche haben im Urlaub was ganz Neues gesehen, was es in Edewecht nicht gibt. Moment.
Könnt ihr erkennen, was das ist? Ja? Nicht. Gibt es in Edewecht nicht. Ich glaube, am höchsten Punkt von Edewecht gibt es einen Bergfried.
Eine Burg?
Das sind die Berge.
Manche waren vielleicht in den Bergen, in einer Landschaft, wo es ganz anders aussieht als in Edewecht oder am Meer. Am Wasser. Im Kindergottesdienst werden wir uns davon erzählen und wir werden die Geschichte hören von der Schöpfung, wie Gott die Welt geschaffen hat, mit allem, was dazugehört, mit den Bergen und mit den ganzen Pflanzen. Und ich hoffe, dass es ein Lächeln auf unser Gesicht zaubert. Und das wünschen wir auch der Erwachsenengemeinde, dass ihr im Gottesdienst etwas mitnehmen könnt, was euch durch die Woche trägt.
Wir nehmen die Kerze nicht mit, denn wir sitzen draußen im Zelt.
Ja, wir wollen nicht, dass ihr Feuer anzündet auf dem trockenen Rasen. Als Gemeinde singen wir miteinander. Lasst uns danken unserem Gott. Das ist ein spanisches Lied. Wir können es auf Deutsch singen, aber wir werden es am Rhythmus merken, dass das ein spanisches Danklied ist.
Thank you.
Das lasst uns nun auch tun und zum Dankgebet aufstehen. Herr, unser Gott, lieber himmlischer Vater, mit Dank und mit Freude kommen wir zu dir. Du gibst uns allen Grund dazu. Wir danken dir für deine guten Gaben, von denen wir leben. Wir danken für alle Lebensmittel und für alles, was uns Freude macht, für die Gemeinschaft, die wir miteinander haben können, für deinen Rat und deine Hilfe, für Freude aneinander und miteinander. Wir danken dir dafür, dass du aber nicht nur ein Schönwettergott bist. Mit allem, was uns bewegt, dürfen wir zu dir kommen. Und so bringen wir dir in diesem Gottesdienst auch unsere Sorgen. Unsere Sorge über den Lauf der Welt, in der es so viel Gewalt gibt und so viel Armut und Elend. Unsere Sorgen auch im Blick auf unser eigenes Leben. Wenn wir nicht wissen, werden wir denn alle klarkommen finanziell mit dem Winter, der irgendwann kommt, wo es kalt wird und alle Preise steigen. Mit unseren Krankheitssorgen, den eigenen oder denen von Menschen, die uns lieb und wert sind. Danke, dass wir dir das alles bringen dürfen. Wir bitten dich um deinen Segen und um deine Hilfe. Wir freuen uns über das Licht in dieser Sommerzeit. Und im Moment wird es uns manchmal auch ganz deutlich zu viel mit der Sonne. Und doch dürfen wir darin die Wunder deiner Schöpfung sehen, deine Größe, deine Liebe und alles, was du für diese Welt bist. Herr, wir wollen auf dich vertrauen. Wir wollen es immer wieder neu lernen, alles von dir zu erwarten und mit dem, was du uns gibst, sorgfältig und verantwortungsvoll umzugehen. Darum bitten wir dich, öffne du uns Herz und Sinn für das, was du uns heute sagst. Hilf du uns, mit deinem Wort zu leben. Und lass uns in dem allen deine Kraft spüren. Amen. Bitte nimm Platz. Wir singen miteinander Herrscher der Ewigkeit. Wir singen die erste und die dritte Strophe aus diesem Lied. Wir hören die Lesung aus dem Neuen Testament im Markus-Evangelium im Kapitel 12. Ich lese uns die Verse 41 bis 44. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein. Das macht zusammen 1 Pfennig. Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Amen. Wir singen: Alles ist an Gottes Segen. Seid ihr eigentlich risikobereit? Also habt ihr den Mut, hohe Summen einzusetzen, wenn ihr die Chance wittert, dass ihr dadurch euren Gewinn noch steigern könnt? Oder geht ihr ein richtiges Wagnis ein, wenn ihr glaubt, es könnte sich für euch lohnen? Oder gehört ihr eher zu den vorsichtigen Typen, zu denen, die das Risiko scheuen und die sich nicht in waghalsige Unternehmungen stürzen? Ich habe mich in der Vorbereitung auf die Predigt erinnert an eine Show aus den 70er Jahren, Der große Preis. Den haben wahrscheinlich manche von euch geguckt. Wim Tölke. Risiko hieß es da immer wieder, wenn man auf ein bestimmtes Fragefeld kam und dann hatte man die Chance, seinen Gewinn zu verdoppeln oder zu verdreifachen, aber eben leider auch alles zu verlieren, wenn die Antwort falsch war. Von Wim Tölkes großer Preis aus den 70er Jahren über Wer wird Millionär bis zu ganz modernen Formaten ist es immer dasselbe Spiel. Man schaut aus sicherer Entfernung dabei zu, wie andere Leute ein Risiko eingehen. Man kann mitfiebern, man kann sich überlegen im Stillen, welche Antwort man denn wohl selber geben würde. Und wenn dann die richtige Lösung präsentiert wird, kann man entweder sagen, ja, hätte ich auch gewusst. Oder man hält lieber den Mund. Auf jeden Fall ist das Ganze spannend. Es ist spannend zuzuschauen, wenn andere ein Risiko eingehen. Eine andere Sache ist es natürlich, wenn man selbst ein Risiko eingehen soll. wenn man selber den Mut haben muss, etwas zu riskieren. Und genau darauf spricht uns die Geschichte von Jesus an, die ich uns nun lesen möchte. Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, so wie die alte Übersetzung heißt. Ich kann euch versprechen, jeder von uns kommt drin vor in dieser Geschichte. Die mutigen und die risikobereiten Typen, genauso wie die vorsichtigen und die ängstlichen. Jesus zieht uns alle mit hinein in das Gleichnis, das uns zeigen soll, wie sich's verhält mit dem Himmelreich. Und welche Rolle wir darin spielen. Ich hole mir was zu trinken. Und ich lese uns aus dem Matthäusevangelium im Kapitel 25, die Verse 14 bis 30. Da sagt Jesus: Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen. Jedem nach seiner Tüchtigkeit und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat hinzu, der 5 Zentner empfangen hatte und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner empfangen hatte und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das Meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihm den, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Auf den ersten Blick scheint ziemlich klar, was Jesus mit dieser Geschichte sagen will. Hab Mut, verbirg deine Talente nicht, setz sie ein, mach was damit, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Das Reich Gottes ist ein großer Preis. Und natürlich auch umgekehrt, wenn du es nicht machst, dann sieht es schlecht aus für dich. Eigentlich brauche ich über dieses Gleichnis gar nicht mehr zu predigen, denn er spricht ja für sich. Die Botschaft ist klar. Frisch gewagt ist doppelt gewonnen. Aber ich will das Gleichnis heute gegen diesen Strich auslegen, denn ich muss ehrlich zugeben, mir geht dieses Gleichnis ziemlich gegen den Strich. Was Jesus erzählt, das ärgert mich. Und dass so das Reich Gottes aussehen soll, das passt mir nicht. Warum nicht? Ja, liegt das nicht auf der Hand? Jesus erzählt doch eigentlich nur, wie es in unserer Welt schon lange und schon immer zugeht. Da ist zuerst einmal dieser reiche Herr, den kann man getrost einen Großkapitalisten nennen, denn das ist es ja, wodurch er sich auszeichnet. Er hat so richtig Kapital, ganz viel. Und dieser reiche Mann, der muss nun außer Landes gehen. Tja, das hat man schon hin und wieder gehört, dass reiche Männer plötzlich das Land verlassen müssen. Aber bevor er geht, verteilt er sein Kapital noch an seine Mitarbeiter, seine Knechte. Und er verteilt es mit einer klaren Absicht. Er verteilt es zu treuen Händen. Und das soll heißen, zu Händen, die damit zu handeln wissen. Er schätzt seine Knechte dabei ganz genau ein. Er weiß, wem er was zutraut. Der Erste, der bekommt sehr viel. Der Nächste, der bekommt immer noch viel. Den beiden traut der Herr so richtig was zu. Beim Dritten dagegen, tja, beim Dritten, da ist es mit einem Mal um die Risikobereitschaft des Herrn nicht mehr gut bestellt. Denn der Dritte, der kriegt nur eine Summe anvertraut, bei der nicht so viel schiefgehen kann, wenn er versagt. Und dann macht der Herr sich aus dem Staub. Für lange Zeit. Für lange Zeit ist er erstmal von der Bildfläche verschwunden und lässt nichts von sich hören. Ist einfach weg. Das Einzige, was er zurücklässt, außer seinem Kapital, das ist seine Erwartung. Und die ist groß. Er will Gewinn. Und zwar Gewinn für seine eigene Tasche. Die Arbeit können die anderen machen. Und das tun sie dann ja auch, ein jeder nach seiner Tüchtigkeit. So übersetzt Luther das. Dynamis steht da im griechischen Text und das heißt eigentlich Kraft. Ein jeder nach seiner Kraft. Und steckt da nicht tatsächlich viel Dynamik in dem, was die ersten beiden Knechte machen, aus dem, was ihnen anvertraut wird? Aus 5 Zentnern Silber werden 10 Zentner. Aus 2 Zentnern Silber werden 4. Beide schaffen sie es, ihren Einsatz zu verdoppeln. Respekt. Respekt vor dieser Dynamik. Dynamit ist ja eigentlich Sprengstoff. Dynamit macht etwas kaputt. Dynamit ist eine Kraft, die zerstört. Und so mischt sich in meine Bewunderung über diesen Supergewinn der beiden auch die Frage rein, und wer ist hier eigentlich der Verlierer? Denn wenn beim Handeln der eine ein dickes Plus erwirtschaftet, dann muss ja irgendein anderer ein Minus haben, oder? Irgendwem müssen die 5 Zentner Silber doch fehlen, die der andere erwirtschaftet hat. Wen hat er denn da über den Tisch gezogen, damit diese Summe schließlich in seine Tasche wandern konnte? Und wie hat er das angestellt? Etwa so, wie er es von seinem Herrn gelernt hat, nach der harten Methode, nach der harten Tour, ernten, wo man nicht gesät hat, sammeln, wo man nicht ausgestreut hat. Ich frage mich das immer wieder. Wie ist das möglich, wenn die einen dicke Gewinne machen? Dann muss doch irgendjemand die Zeche dafür zahlen. Klar, als nach langer Zeit der Herr wieder auftaucht, da ist er voller Lob über diejenigen, die so überaus erfolgreich waren. Sie werden umgehend befördert, sie werden über viel, noch viel mehr gesetzt. Die Zufriedenheit des Herrn ist gut verständlich, denn der eigentliche Gewinner ist er ja. Er ist es, der die große Dividende einstreicht. Kein Wunder, dass der voller Freude ist. Aber dann ist da noch der dritte Knecht. Und über dessen Versagen ergeht ein regelrechtes Donnerwetter. Und das, obwohl der Herr nicht den geringsten Versuch macht, sein eigenes Finanzgebaren zu beschönigen. Das gibt er ohne weiteres zu, dass er erntet, wo er nichts gesät hat, und dass er einsammelt, wo er nichts ausgestreut hat. Und trotzdem wird dieser dritte Knecht mit Schimpfwörtern überzogen. Faul bist du, böse bist du. Warum fällt mir bloß gerade jetzt Donald Trump ein? Dabei hat doch der dritte Knecht nichts anderes gemacht, als eine ganz strikt konservative Geldpolitik zu betreiben. Er hat einfach bewahrt, was ihm anvertraut wurde. Ja, er ist eben ein vorsichtiger Mann. Einer, der sich nicht auf Spekulationsgeschäfte einlässt. Einer, der sich nicht verstrickt in windige Unternehmungen. Einer, der sich auch nicht über den Tisch ziehen lässt. Er hat einfach treu und zuverlässig den Besitz seines Herrn bewahrt. Okay, er ist ein ängstlicher Typ. Er ist sozusagen einer, der gleichzeitig Gürtel und Hosenträger anlegt. Also einer, der überhaupt kein Risiko eingeht. Aber ist das so falsch? Erstaunlicherweise bietet jetzt sein Herr, der so lange nichts von sich hören lassen hat, gute Ratschläge feil. Du hättest doch mein Geld auf die Bank zu den Wechslern bringen können. Dann hätte ich es jetzt jedenfalls mit Zinsen zurückbekommen oder mit Aktiengewinnen. Ach ja, ich stelle mir vor, der reiche Mann wäre etwas später wieder aufgetaucht. Zum Beispiel im Jahr 2008, 2009, zur Zeit der großen Finanzkrise, wo überall die Immobilienblasen geplatzt sind und wo viele Millionen Menschen über Nacht all ihre Ersparnisse verloren haben. Oder er wäre heute aufgetaucht, in unserer Zeit, in der Zeit, in der uns die Inflation kalt erwischt und wo scheinbar sichere Gewinne sich plötzlich in Luft auflösen. Dann hätten zwei super erfolgreiche Knechte ihrem Herrn sagen müssen: Das tut uns jetzt fürchterlich leid, aber da ist eine ganz ungünstige Dynamik in unsere Handelsgeschäfte gekommen und jetzt ist leider alles weg. Der dritte Knecht dagegen, der hätte sagen können: Ja, es sind ganz schlimme Zeiten gekommen, aber zum Glück habe ich all dein Gut streng konservativ angelegt. Ich habe deine stabile Silberwährung einfach festgehalten und so habe ich keinen Cent verloren. Hier hast du, was dein ist. Was für ein Glücksmoment im Leben eines risikoscheuen Menschen. Liebe verunsicherte Gemeinde, warum mache ich sowas, dass ich dieses Gleichnis so gegen den Strich bürste? Ich mache das, weil ich zeigen möchte, dass ein Gleichnis keine Gleichung ist. Wenn das Gleichnis eine Gleichung wäre, dann wäre es so wie in der Mathematik. Was auf der linken Seite steht, das hat genau den gleichen Wert wie das auf der rechten Seite. Beides ist das Gleiche. Aber die Gleichnisse von Jesus sind keine Gleichungen. Er erzählt nicht vom Reich Gottes, um uns zu zeigen, dass es genau das Gleiche ist, wie das, was wir von der Welt schon kennen. Wenn Jesu Gleichnisse Gleichungen wären, dann müssten wir nach diesem Gleichnis fragen: Ja, wenn so das Reich Gottes ist, wie du das erzählst, was sollen wir dann damit? So wie du erzählst, ist es doch schon längst auf der Erde. Wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, der verliert auch noch das Wenige, das er vielleicht doch hatte. Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer, bis für sie nur noch Heulen und Zähneklappern übrig bleibt. Das bisschen, das sie vielleicht hatten, das ist zum Erfolgsbonus geworden von denen, die mit dem Risiko gespielt haben. Aber so ein Himmelreich, das braucht doch kein Mensch. Gleichnisse sind keine Gleichungen. Das Reich Gottes ist etwas völlig anderes als unsere Menschenwelt. Im Reich Gottes, im Himmelreich, da gelten ganz andere Maßstäbe. Da herrscht nicht das Leistungsprinzip und auch nicht das Erfolgsdenken. Denn sonst wäre das Himmelreich nichts anderes als ein Spiel mit dem Risiko. Vielleicht kennen von euch einige Adrian Plus, ein englischer Autor christlicher Bücher. Bei dem habe ich eine wunderbare Erklärung gelesen, was die Gleichnisse Jesu sind. In sich selbst ist das auch ein Gleichnis, was er sagt. Er sagt, die Gleichnisse von Jesus, die sind wie ein Gaunerpaar. Während du an der Vordertür mit einer spannenden Geschichte unterhalten wirst, schlüpft die Wahrheit heimlich durch ein Seitenfenster ins Haus. Ich finde, das ist ein toller Vergleich. Während uns die Geschichten Jesu beschäftigen und wir darüber nachdenken und wir denken, ja, wie ist denn das? Kann das wirklich so sein? Da schlüpft die Wahrheit oft ganz unbemerkt so nebenbei in unser Gehirn, in unseren Verstand und unser Gefühl. Die Gleichnisse Jesu, die nehmen uns, wenn sie ein Gaunerpaar sind, allerdings nichts weg. Manchmal merken wir erst nach einiger Zeit, dass uns da ein Geschenk auf den Tisch gelegt worden ist. Manche der Gleichnisse von Jesus verstehen wir erst richtig, wenn sie unseren Widerspruch erregt haben. Wenn wir sagen, so ist das doch überhaupt nicht. Oder wenn wir sagen, ja, so ist das, aber in unserer Welt. Das passt nur gar nicht zu Gott. Sein Reich muss doch ganz anders sein. Wie verhält es sich mit dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten? Fangen wir mit dem Herrn in dieser Geschichte an. Natürlich erinnern uns manche Züge dieses Herrn an Jesus. Jesus ist in einem gewissen Sinn auch außer Landes gezogen. Seine Himmelfahrt hat ihn jedenfalls unseren Augen entzogen. Und tatsächlich hat er uns, seinen Leuten, etwas anvertraut. Er hat denen, die zu ihm gehören, Gaben anvertraut. Fähigkeiten, Talente, Geistesgaben, geistliche Aufgaben und Verantwortung. Aber ganz anders als in der Geschichte, die Jesus erzählt hat, heißt es jetzt nicht, und jetzt ist Jesus weg, jetzt bist du allein. Darum musst du dir schon selber was zutrauen. Mach du selbst was aus deinem Leben. Vertrau auf deine eigene Kraft, vertrau auf dein eigenes Charisma, auf deine Ausstrahlung, auf deinen Mut. Du bist deines Glückes Schmied. Greif zu, wo was zu holen ist. Keine falsche Bescheidenheit. Tu alles, damit du am Ende gut dastehst. Ehrlich gesagt, gibt es ja nicht wenige Christen, die nach diesem Muster leben. Dann kommt es auch in der Kirche auf Erfolg an. Und auch in vielen Gemeinden gilt die Devise, wer hat, dem wird auch noch gegeben. Und wer nicht hat, der verliert noch das Wenige, was vielleicht da war. Und zwar meistens an die Erfolgreichen. Aber das ist eine völlig unevangelische Sicht auf das Reich Gottes. Denn da ist ja überhaupt kein Evangelium drin, keine gute Botschaft. Der Jesus, der in den Himmel zur Rechten Gottes aufgestiegen ist, der ist aber nicht weg. Und der überlässt uns nicht uns selbst, sondern er ist gegenwärtig mit seiner Hilfe und mit seinem Segen. Und gegenwärtig ist Jesus nicht zuletzt in den Gaben, die er uns anvertraut hat. Und gerade darum, weil Jesus in seinen Gaben bei uns ist, darum wäre es das Allerdümmste, wenn wir die einfach nur vergraben und verstecken. Es geht gar nicht um die Dynamik, die in uns selber steckt, sondern um die Kraft Jesu, die in seinen Gaben steckt. Und darum lohnt es sich, sie einzusetzen, mutig. Denn wir erleben Jesu Gegenwart darin, wenn wir seine Gaben einsetzen. Niemand muss dabei auf den eigenen Erfolg schielen. Für die Dynamik ist Jesus verantwortlich, nicht du. Nicht deine Lebensleistung zählt am Ende, sondern dein Vertrauen auf Jesus, der dir Gaben gibt und der dir darin selber nahe ist. Und dann kann es tatsächlich passieren, dass du erntest, wo du selbst eigentlich gar nichts gesät hast und dass du einsammelst, wo du selbst eigentlich gar nichts ausgestreut hast. Aber du hast die Gaben von Jesus zum Einsatz gebracht. Du hast sie nicht vergraben, du hast auf seine Dynamik vertraut und du kannst Anteil haben an der Freude deines Herrn. Amen.